HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Oliver Glab. Guten Abend.
Das Leben ist schon hart genug. Alleinstehende abends doppelt schwer. Pärchen sind wie Parasiten. Pärchen werden immer mehr.
Die Zeiten, wo es ein Alleinherrscher gibt, die sind Gott sei Dank vorbei und das ist auch die Erfahrung der letzten Jahre. Wir müssen auch Verantwortung auf mehrere Schultern tragen.
Ich habe von meinem Landesvorstand den Auftrag mitbekommen, für eine Doppelspitze in der Parteiführung zu werben.
Pärchen stinken, Pärchen lügen, Pärchen winken und fahren auf Rügen.
Annalena, was für ein Auftritt. Vielleicht habe ich ja Glück und darf der Mann an deiner Seite sein.
Streit vom Zaun brechen und dann schön versöhnen.
Ich darf Sie unterrichten, dass Katja Kipping und ich dem geschäftsführenden Vorstand den Vorschlag gemacht haben, für die Fraktionsspitze Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch zu wählen.
Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
Und was ist mit Olaf Scholz von der SPD? Er bewirbt sich um den Bundesvorsitz seiner Partei und seit gestern wissen wir, er tut es nicht als Einzelkandidat, auch wenn es eine ganze Zeit lang ganz danach aussah und alle schon die Stirn gerunzelt haben. Aber es konnte nicht sein, es durfte nicht sein und es ist auch nicht so. Mit leichter Verzögerung hat sich am Ende doch noch eine Frau für Olaf Scholz gefunden, mit der er zwar nicht die Ehe, aber sehr wohl eine männlich-weibliche Doppelspitzenpartnerschaft eingehen kann. Zwar ist die Doppelspitze als solche in der SPD noch gar nicht offiziell beschlossen, noch nicht einmal im Prinzip, aber die Abstimmung darüber ist längst zu einer Abstimmung mit den Füßen geworden, mit jeweils vier Füßen. Und kaum einer oder eine traut sich noch allein anzutreten. Andere Parteien haben schließlich schon lange ein Pärchen nach dem anderen an der Spitze. Und auch unsere ganze Gesellschaft funktioniert vorzugsweise pärchenweise. Aber könnte sich der Weg zur politischen Spitzenpaarung nicht auch als Holzweg erweisen? Denn wie heißt es in dem Lied »Die Pärchenlüge«, aus dem wir eben schon ein paar Takte gehört haben, gesungen von den Lassie Singers? Ihr denkt, ihr seid im Märchen und seid nur blöde Pärchen. Wenn das keine Warnung ist, an alle, die um jeden Preis Seit an Seit schreiten wollen. Zwei wie Pech und Schwafel, die Pärchenlüge in der Politik, so heißt heute Abend der Tag in HR2 Kultur. Und wir beginnen ihn natürlich in den Jagdgründen der SPD, wo unsere Hauptstadtkorrespondentin Sabine Müller für uns auf der Lauer liegt.
Es gibt Paarungsdruck, der folgt allein den Naturgesetzen und klingt dann so. Und es gibt Paarungsdruck, der folgt aus Sätzen wie diesem.
Die SPD braucht Kraft, sie braucht sehr viel Kraft. Und dazu muss es eben auch möglich sein, dass sich zwei die große Aufgabe teilen.
Und dieser Paarungsdruck klingt dann so.
Muss es ein Team sein, auch für mich, das zu 100% passt und wo ich sage, das ist eine Person, mit der ich künftig die Partei auch gut führen kann. Und darüber habe ich Gespräche geführt und musste feststellen, dass es diese Konstellation nicht geben kann.
SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil wurde sozusagen Opfer der natürlichen Auslese. Denn ohne passende Frau braucht sich wohl kein Mann, um den SPD-Parteivorsitz zu bewerben. Um das klarzustellen, es gibt bei der SPD keinen offiziellen Paarungszwang. Aber aus dem Möglichsein, wie Interimsparteichefin Malu Dreyer oben erklärte, ist gefühlt längst ein Nötigsein geworden. Wer allein antritt, wirkt gleich irgendwie unmodern und aus der Zeit gefallen, selbst wenn er nicht schon 79 ist, wie der Ex-Bundestagsabgeordnete Hans Wallow, sondern erst 39, wie der Start-up-Unternehmer Robert Mayer. Paarung ist also angesagt und die Auswahl ist groß.
Das Trau-dich-Pärchen. Christina Kampmann und Michael Roth.
Wir möchten nicht noch zögern, wir möchten nicht noch zaudern.
Die frühere NRW-Familienministerin und der Europastaatsminister waren gleich Anfang Juli die Ersten, die sich jung und fröhlich aus der Deckung trauten. Vielleicht zu früh?
Das ungleiches Paarpärchen. Nina Scheer und Karl Lauterbach.
Dass diese beiden Bundestagsabgeordneten zusammen antreten, hatte wohl niemand auf dem Schirm. Der extrovertierte Mann mit der Fliege und die eher leise Umweltfrau haben aber eine klare gemeinsame Botschaft.
Wir sind der Meinung, die SPD sollte die Große Koalition verlassen.
Das Protestpärchen. Simone Lange und Alexander Ahrens.
Die Flensburger Oberbürgermeisterin ärgerte die SPD-Spitze schon einmal kräftig, als sie gegen Andrea Nahles antrat und ein sehr respektables Ergebnis holte. Sie und der OB von Bautzen sind die Kandidaten für alle, die dem sozialdemokratischen Establishment so richtig eins auswischen wollen.
Das Waldorf und Stettler-Pärchen. Gesine Schwan und Ralf Stegner.
Keiner hat mehr Unterhaltungswert als die Grande Dame mit der Bienenstockfrisur und der zu Unrecht als Miesepeter verschriene Parteivize. Dabei aber gleichzeitig viel inhaltlichen Tiefgang mit klarer linker Ausrichtung. Bei der Vorstellung ihrer Bewerbung hatten die beiden sehr viel Spaß miteinander und das Publikum an ihnen.
Das Superlinke plus Gewerkschafterpärchen. Hilde Mattheis und Dirk Hirschel.
Die baden-württembergische Bundestagsabgeordnete und der Chefökonom von Verdi fordern die Rückkehr einer Sozialdemokratie, die ihrem Namen alle Ehre macht. Für die Bewerbung gilt: Opfer bringen. Hirschel hat sich dafür sogar erstmals bei Twitter angemeldet.
Das Powerpärchen. Petra Köpping und Boris Pistorius.
Die sächsische Integrationsministerin und der niedersächsische Innenminister waren die ersten, deren Bewerbung so richtig ernst genommen wurde. Klare Kante beim Thema innere Sicherheit trifft herzenswarme Kümmerin aus dem Osten. Die beiden dürften harte Konkurrenz sein für das bisher letzte Duo, das sich gemeldet hat.
Das Platzhirsch ohne Salatblattpärchen. Clara Geiwitz und Olaf Scholz.
Erste Bewerberpflicht für die bundespolitisch weitgehend unbekannte Landtagsabgeordnete aus Brandenburg und den Finanzminister. Den sich aufdrängenden Eindruck zerstreuen, sie sei nur
das dekorative Salatblatt an seiner Seite.
Ob die Chemie zwischen diesen beiden wirklich stimmt, muss sich aber erst noch zeigen. Die Pärchenrevue ist gut bestückt und die Paarungszeit der SPD neigt sich dem Ende zu. Am 1. September läuft die Bewerbungsfrist ab. Ein entscheidender Unterschied übrigens zur Paarungszeit der Hirsche. Die geht Anfang September erst richtig los.
Sabine Müller aus Berlin über den anscheinend unaufhaltsamen Trend zur Doppelspitze bei der Suche nach Germany's Next Top-Sozi. Letzteres steht als Überschrift über einem Artikel, den Christoph Schwennicke geschrieben hat, der Chefredakteur des Magazins für politische Kultur Cicero. Guten Abend, Herr Schwennicke.
Ja, schönen guten Abend.
In dem Lied Die Pärchenlüge von den Lassie Singers heißt es, Alleinstehende haben's doppelt schwer. Das werden frühere SPD-Spitzen sicher bestätigen können. Hat also die Begeisterung für die Doppelspitze auch damit zu tun, dass nie wieder jemand allein schuld sein will, an egal welchem Schlamassel in der SPD?
Ja, das ist ein hübscher Gedanke, dem ich auch was abgewinnen kann. Aber ich glaube eher, das ist eine Konzession an den Zeitgeist oder an ein scheinbares oder tatsächliches Gebot des Zeitgeistes ist. Und es ist natürlich auch sehr stark an dem Erfolg der Grünen-Paarung Habeck-Baerbock orientiert. Ich persönlich habe so meine Zweifel, ob Doppelspitzen automatisch die bessere Lösung sind. Ich halte es eher mit dem Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben oder es kann nur eine geben. Das kennt man übrigens auch aus eigenen Beziehungen, dass in Wahrheit auch in Doppelspitzen oder in einer Paarung einer immer die informelle Nummer eins ist. Unsere Tochter hat im zarten Alter von 4 oder 5 Jahren schon gesagt, die Mama ist die Bestimmerin, hat also sehr früh intuitiv gemerkt, auf wen man in Streitfällen oder wenn es ernst wird, genau achten muss, wer da das Sagen hat. Und genauso ist es, glaube ich, bei diesen politischen Paarungen auch.
Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass es schwierig ist, offenbar für Parteipromis, sich mit anderen Parteipromis zusammenzuraufen und dass es deshalb unter den potenziellen Führungsduos kaum eines gibt, bei dem beide Teile prominent sind?
Ja, das kann sein, dass das ein Motiv ist. Spielt aber jetzt zum Beispiel bei der jüngsten Paarung Scholz, Geiwitz eine untergeordnete Rolle. Da geht es mehr darum, dass auch der Proporz, also Regionalpartei Brandenburg, gewahrt wird. Und
vielleicht auch das Bedürfnis, Olaf Scholz zu entlasten, der ja nebenbei weiterhin Finanzminister sein möchte, ne? Dass sozusagen der andere Teil der Doppelspitze, Frau Geiwitz, dann die Arbeit machen soll, oder?
Ja, also diese Möglichkeit bietet eine Doppelspitze natürlich immer und in jedem Fall. Ich finde es bei der SPD jetzt so ein bisschen bemüht, das haben Sie in Ihren beiden Beiträgen ja sowohl in der Collage als auch in dem Beitrag der Kollegin ja auch deutlich gemacht. Bei den Grünen hat es erstens eine längere Tradition und zweitens haben sich Baerbock und Habeck gleich da zusammengetan. Es war ja noch ein bisschen anders bei Scholz, als vorhin gesagt wurde. Er hat von Anfang an gesagt, ich werde mit einer Partnerin antreten, aber hat noch nicht gesagt, mit wem. Das war schon seltsam. Es gab eine andere Wunderlichkeit, dass Gesine Schwan in einem Deutschlandfunk-Interview wahrscheinlich ohne dessen Kenntnis Kevin Kühnert als ihren ersten Wunschpartner aussuchte und nachdem der sich offensichtlich geziert hat oder diesem Todeskurs ausweichen wollte, hat sie sich also den nächsten Partner, Herrn Stegner, gesucht. Das sind teilweise, das sind ungewollt komische Züge, die diese Paarsuche da bei der SPD an den Tag legt.
Wobei da ja durchaus auch taktische Überlegungen hinterstecken könnten, nach dem Motto, je verschiedener die Partner, desto breiter ihr Gesamtspektrum und desto mehr Leute können sie in der Partei hinter sich bringen.
Ja, das stimmt. Das ist auch ein zulässiges Motiv. Aber wenn man es wieder spiegelt an dem gefühlten oder auch tatsächlichen Erfolgspärchen, derzeitigen Erfolgspärchen Baerbock-Habeck, dann ist deren Erfolg gerade darauf fußend, dass sie nicht mehr die beiden Flügel so unbedingt abbilden. Also früher war es bei den Grünen ja quasi Pflicht, dass ein Realpolitiker und ein Fundi da zusammengespannt wurden. Und bei den beiden können sie das jetzt so ohne weiteres nicht mehr ausmachen. Deswegen sind da eben auch keine, im Moment jedenfalls noch nicht mal Haarrisse zwischen den beiden zu erkennen. Also die sind sich, glaube ich, viel ähnlicher als alle früheren grünen Paarungen, die wir erlebt haben.
Nun ist es ja schwierig, um nochmal auf die SPD zurückzukommen, bei so vielen Paar- und zusätzlich einigen Einzelbewerbungen den Überblick zu behalten. Auf was für eine Art von Entscheidung wird das am Ende hinauslaufen, nach Ihrer Ansicht?
Ja, Sie haben völlig recht. Es gibt nicht nur die Paarungen, dann gibt es ja auch noch die Einzelbewerber. Auch die wurden ja aufgezählt, die also die Traute haben, wie beim Tanzkurs irgendwie dann, weiß ich nicht, alleine dieses Tänzchen da aufs Parkett zu legen. Ja, alles ganz schön bunt hier, hat Nina Hagen mal gesagt. Ich habe im Moment bei diesem Personaltableau, was Sie ja auch aufgeführt haben, auch Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass die dann alle bei 23 Regionalkonferenzen ihren Paar-Schaulauf oder eben auch ihr Solo absolvieren, ohne dass man gar nicht mehr weiß, wer war jetzt eigentlich nochmal wer. Aber wir müssen ja auch berücksichtigen, manche kann es ja auch noch vorher aus der Kurve tragen, denn viele haben ja noch gar nicht die notwendigen Voraussetzungen, also den Rückhalt eines Landesverbandes oder was sind es, 5 Unterbezirke, glaube ich, die Ja gesagt haben müssen zu der jeweiligen Paarung. Also da werden auch noch einige ausscheiden, würde ich mal vermuten.
Nehmen wir mal an, die Doppelspitze wird eingeführt in der SPD und es wird dann auch entschieden, wer diese Doppelspitze bilden soll. Zum ersten Mal wird die Partei, die SPD, dann je wieder von der Doppelspitze loskommen im Prinzip?
Wenn sich der Zeitgeist wieder ändert, dann ist auch das wieder vorstellbar. Sie haben bei allem immer Zyklen. Das ist jetzt im Moment in Mode. Anderes Beispiel, eine Zeit lang waren Großraumbüros der neueste Schrei. Jetzt geht man wieder von Großraumbüros eher in Einzelbüros zurück, weil man gesagt hat, vielleicht ist es doch für manchen besser, in Ruhe arbeiten zu können. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass man auch wieder zu einer Einzelspitze zurückkehrt. Wie gesagt, jede Doppelspitze hat in Wahrheit einen informellen Kopf, eine informelle Nummer 1. Hier ist jedenfalls meine Meinung.
Sagt Christoph Schwennecke, Chefredakteur des Cicero. Vielen Dank. 2 wie Pech und Schwafel, die Pärchenlüge in der Politik, der Tag in HR2 Kultur. Wie sich diejenigen, die gerne zur künftigen SPD-Doppelspitze werden möchten, präsentieren, jeweils zu zweit, miteinander und nebeneinander, das konnten wir in den vergangenen Wochen erleben. Und vergleichen können wir das jetzt mal mit einer Doppelpräsentation, die wir Kurt Tucholsky verdanken. Der Titel: Ein Ehepaar erzählt einen Witz.
Wir haben gestern einen so reizenden Witz gehört, den muss ich Ihnen erzählen. Mein Mann kannte ihn schon, aber er ist zu reizend. Also passen Sie auf. Ein Mann, Walter, streu nicht den Tabak auf den Teppich. Da, streust du den ganzen Tabak auf den Teppich. Also ein Wanderer verirrt sich im Gebirge. Also der geht im Gebirge und verirrt sich in den Alpen. Was? In den Dolomiten, also nicht in den Alpen, ist ja ganz egal. Also er geht da durch die Nacht und da sieht er ein Licht und er geht gerade auf das Licht zu. Lass mich doch erzählen, das gehört dazu. Geht drauf zu und da ist eine Hütte, da wohnen 2 Bauersleute drin, ein Bauer und eine Bauersfrau. Der Bauer ist alt und sie ist jung und hübsch. Die liegen schon im Bett. Nein, die liegen noch nicht im Bett. Meine Frau kann keine Witze erzählen. Lass mich mal. Du kannst nachher sagen, ob es richtig war. Also, ein Mann wandert durch die Dolomiten und verirrt sich. Da kommt er. Du machst einen ganz verwirrt. So ist der Witz gar nicht. Der Witz ist ganz anders. In den Dolomiten wohnt ein alter Bauer mit seiner jungen Frau. Und die haben gar nichts mehr zu essen. Bis zum nächsten Markttag haben sie bloß noch eine Konservenbüchse mit Rindfleisch. Und die sparen sie sich auf. Wieso? Das ist ganz richtig. Sei mal still. Da kommt in der Nacht ein Wandersmann. Der hat sich verirrt und er bittet um Nachtquartier. Nun haben die aber gar kein Quartier. Das heißt, sie haben nur ein Bett. Und da schlafen sie zu zweit drin. Ich könnte das nicht. Immer der einen, der im Schlaf strampelt. Also, ich könnte das nicht. Sollst du ja auch gar nicht. Unterbrich mich nicht immer.
Ein Ehepaar erzählt einen Witz. Fortsetzung folgt. Pärchen stinken, Pärchen lügen, Pärchen winken und fahren nach Rügen. Das singen die Lassie Singers in ihrem Lied Die Pärchenlüge. Das Pärchen gemeinsam Witze erzählen, davon singen sie nicht. Aber ihrer Gründerin, Sängerin und Texterin Christiane Rösinger ist auch allem Anschein nach nicht nach Witzen zumute, wenn sie an Pärchen denkt. Hier ein Auszug aus ihrem Buch Liebe wird oft überbewertet.
Eines steht ohne Zweifel fest. Das Pärchentum bringt immer die schlechtesten Eigenschaften des Einzelnen nach oben und produziert deshalb am laufenden Band unglückliche Paare, die wie geprügelte Hunde nebeneinander durchs Leben schleichen. Trauer umflorte Gestalten, die man nur in wenigen Augenblicken, wenn der Partner nicht da ist, kurz und heimlich aufatmen sieht. Menschen, die wie Steine nebeneinander sitzen, die in Pizzerien verzweifelt das Besteck streicheln, um sich nicht anschauen und miteinander sprechen zu müssen. Es ist absurd. Autonome Menschen tun sich freiwillig zusammen und werden zu mobilen Paargefängnissen, sind dabei aber verzweifelt bemüht, die Illusion einer glücklichen Beziehung aufrechtzuerhalten. Die unangenehmsten Vertreter dieser Spezies greifen zum aggressiven Selbstmarketing. Ihnen sollte man lieber aus dem Weg gehen. Allgemein gilt, dort, wo die größte Einigkeit vorgeführt werden muss, kriselt es am heftigsten im Pärchenhimmel. Die ganz Verzweifelten haben dann sogar noch Angst, dass man ihnen den zutiefst unattraktiven Partner ausspannen will und brechen vorsichtshalber nach erfolgter Paarbildung den Kontakt zur Außenwelt ab. Weil aber selbst die fleischgewordene Pärchenlüge ab und an etwas mit anderen Menschen unternehmen will, bietet sich die Pärchen-Pärchen-Variante, die Potenzierung des Schreckens, als gegenseitiger Nicht-Angriffspakt an. Als professionelle Paarkritikerin wird man natürlich oft angefeindet. Klar, denn stellt man das Paar an sich in Frage, stürzen ganze Lebenslügen wie Kartenhäuser zusammen. Am Pärchenwesen und der heiligen Ehe, da hängen Lebensprojekte, Firmen, Bausparverträge, Doppelhaushälften, Finanzierungsmodelle und so weiter. Und natürlich die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder. Das Erste, was fanatische Pärchen der Kritikerin entgegenschleudern, ist deshalb, du bist ja nur neidisch, weil du Pech gehabt hast, weil du selbst nicht fähig bist, eine Beziehung zu führen. Dieses Argument ist leicht zu entkräften. Man beschreibt nur, was man sich bei anderen Pärchen ansehen muss, berichtet aus dem eigenen autonomen Leben und selbst die festzementierten Ansichten der Paarfundamentalisten kommen ins Wanken. Seltsamerweise lassen Frauen beim Thema Pärchenlüge grundsätzlich eher Kritik zu als Männer. Manche bekommen sogar einen träumerischen Gesichtsausdruck, wenn man über die Vorteile des Alleinseins spricht. Die zweite Entgegnung der Paarapologeten lautet gerne, du bist verbittert, vielleicht bist du gar nicht liebesfähig, oder? Du hast ein zu hohes Ideal, du hast nicht verstanden, dass nach der kurzen Zeit der romantischen Liebe erst die echte Liebe kommt, die man sich verdienen muss. Ja, Liebe ist Arbeit. Dieser Punkt wird in der heterosexuellen Zwangsmatrix immer wieder angeführt. Aber erwarten wir nicht auch von der Arbeit, dass sie uns halbwegs ausfüllt und wenigstens ab und an ein wenig glücklich macht?
Liebe wird oft überbewertet. So heißt das Buch der Musikerin und Journalistin Christiane Rösinger, aus dem wir gerade zitiert haben. Aber wer redet schon von Liebe, wenn es um Politik geht? Wobei die politischen Paarungen, die sich gerade in der SPD bilden, bislang sind es 7, durchaus den Eindruck vermitteln oder vermitteln wollen, als habe da ein Pott seinen Deckel gefunden und umgekehrt. Wir als Betrachter jedenfalls neigen sehr dazu, diesen Blickwinkel einzunehmen. Wo Paare und Pärchen sind, da scheint in unseren Augen immer irgendwie die Liebe im Spiel zu sein oder jedenfalls irgendwann mal im Spiel gewesen zu sein. Und auch in der Literatur tummeln sich so viele Liebespaare, dass es gar nicht so einfach ist, zwischen und hinter ihnen jene Paare zu entdecken, die entweder als Blaupause oder als Zerspiegel einer politischen Doppelspitze taugen. Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim. Guten Abend.
Guten Abend, Herr Glab.
Fällt Ihnen in der Literatur ein Paar ein, das sich quasi als Doppelspitze einem gemeinsamen politischen Projekt verschreibt?
Ja, es gibt natürlich eines, das uns sofort an Abgründe erinnert und an Abgründe führt. Es ist Lady Macbeth und eben Macbeth. Die sind ein sexy Paar, aber was sie eigentlich zusammenhält, ist die erotische Besetzung der Macht. Und wie es sich gehört, man darf ja auch in feministischen Zeiten mal ein bisschen médisant sein, treibt es Lady Macbeth noch schlimmer als der Mann. Er ist eigentlich die Frau, der Herr Macbeth, und die Lady Macbeth ist, wenn man mit Rollenklischees und Geschlechterklischees arbeitet, natürlich noch viel männlicher, noch viel machtgeiler, noch viel durchsetzungsbewusster.
Wobei sich im Laufe des Stücks ja die Rollen umkehren. Lady Macbeth verfällt irgendwann dem Wahnsinn, während er durchaus an Selbstbewusstsein gewinnt. Sind die beiden eigentlich jemals auf Augenhöhe zueinander?
Nein, können sie gar nicht sein. Die Asymmetrie ist ja in die Macht mit eingebaut. Wer Macht hat, hat Macht über jemanden. Und das gilt natürlich auch für das Doppelspitzenpaar, das Sie in der Anmoderation so schön beschrieben haben. Also es gibt eigentlich immer Asymmetrien bei Macbeth, bei Shakespeare, schlau wie er ist. Und das wird besonders deutlich in der Szene, wo der eine Platz leer bleibt und Benko, der ja ermordet worden ist von Macbeth, wahrnimmt, dass er nicht wahrgenommen wird. Keiner sieht ihn bis auf Macbeth. Und dann ist natürlich auch Macbeth derjenige, der den anderen als wahnsinnig gilt. Also da ziehen auf einmal Lady Macbeth und Macbeth gleich. Macbeth selbst als Mann wird ein bisschen später wahnsinnig als seine Frau. Aber Psychologen würden sprechen von kognitiven Dissonanzen. Man wird anders wahrgenommen, als man sich selbst wahrnimmt.
Wir haben eben den Satz der Musikerin Christiane Rösinger zitiert, das Pärchentum bringt immer die schlechtesten Eigenschaften des Einzelnen nach oben. Das passt auch auf die Macbeths, oder?
Das passt auf Macbeth, der natürlich insofern eine Umkehrungsfigur ist zu der idolisierten Doppelherrschaft, die wir etwa haben bei Isis und Osiris. Das ist ein altägyptischer Mythos und da sind beide in Wonne vereint und sich völlig, völlig einig. Das spielt ja auch bei Mozart noch eine große Rolle, nicht in der Zauberflöte. Also man muss sich deutlich machen, dass das eigentliche Sinnbild Mond und Sonne ist, die Himmelskönigin und der Himmelskönig, die harmonieren ganz, ganz wunderbar. Aber dazu passen dann eben Lady Macbeth und Macbeth wie Umkehrfiguren. Also man muss einfach das positive Grundschema vor Augen haben, damit man die Abgründe von Macbeth einigermaßen gut verstehen kann.
In einem anderen Stück von William Shakespeare, im Sommernachtstraum, treten gleich zwei Herrscherpaare auf. Zum einen Theseus und Hippolyta von Athen und zum anderen Oberon und Titania, das Herrscherpaar der Elfen. Was sind das für Doppelspitzen?
Ja, das sind Doppelspitzen, die natürlich Anlass zu Gelächter, aber auch zu Respekt geben, noch und nöcher. Da ist es ja so, dass das Ehepaar beide eigentlich sich ziemlich fetzt. Die wissen, was Eifersucht ist. Die wissen, dass sie beide zusammengehalten werden, weil sie sehr different sind. Die wissen immer, dass ein Dritter dazwischen treten könnte und die Machtbalance zwischen diesen eingespielten Paaren aufspringen kann. Also wir merken auf einmal, dass da die Handlung deshalb spannend ist, weil es langweilig ist, Harmonie zu schildern und Übereinstimmung. Das gilt natürlich auch für Medien. Angenommen, eine Doppelspitze, egal wo, wäre einigermaßen harmonisch, wirft es nicht viel an Informationen und an Unterhaltung ab. Und damit spielt der Sommernachtstraum. Da ist einer nachher wirklich ein Esel und er lässt sich verzaubern, er lässt sich demütigen, er lässt sich der Lachhaftigkeit preisgeben. Also es ist das Stück, in dem die Fetzen fliegen, aber wie es sich für eine Komödie gehört, am Ende alles einigermaßen gut ausgeht.
Nun gibt es ja in der Realität und sicher auch in der Literatur politische Paare, bei denen sich Partner und Partnerin erstmal zusammenraufen müssen, weil sie zum einen völlig gegensätzlich sind, aber zum anderen in politische Beziehungen zueinander einfach geraten, ne?
Ja, wenn wir ins ganz hohe Register greifen, wäre das natürlich der Fall bei Goethe im Faust 2. Faust und Helena finden zusammen und beide sind ja herrschaftliche Figuren. Helena eigentlich noch viel stärker als Faust, der sich ja immer in den Dienst des Kaisers gestellt hat, aber da eben dann eine hochrangige Figur ist. Und Helena sagt dann ja an meine Seite, komm. Und dann kommen diese rätselhaften Verse, der leere Platz beruft den Herrn und sichert mir den meinen. Gemeint ist also offenbar, mein Platz ist eigentlich nur dann ganz ausgefüllt, wenn der Platz neben mir, auf den du, Faust, jetzt bitte kommen sollst, wenn der seinerseits besetzt ist. Also Helena weiß eigentlich sehr genau, dass eine Doppelspitze, in der ihre eigene Macht konterkariert wird, ergänzt wird, komplementär ausgefüllt ist, ihre eigene Position stärkt.
Ein politisches Paar, was einem auch sehr relativ schnell einfällt aus der Literatur, sind Cäsar und Kleopatra, beziehungsweise Antonius und Kleopatra. Da hat eine Frau gleich mit zwei Protagonisten nacheinander ein ja politisches und auch sonstiges Verhältnis.
Ja, und da merkt man natürlich, dass das so gut nicht gehen kann. Kleopatra wird dann ja auch ein böses Ende haben. Antonius und Kleopatra enden beide auf eine nicht sehr angenehme Art und Weise. Und wir merken natürlich da, dass der Mix, der Cocktail von Macht und und Sex und Politik und Intrige. Schlechterdings ein Gebräu ist, das wunderbare Stücke möglich macht, das aber lebensgeschichtlich eben einigermaßen ruinös ist. Und diese Logik des Ruinösen, des Exaltierten, des Ultimativen, das dann eben umkippt, Aufstieg und Fall, das wird von Shakespeare unvergleichlich gut inszeniert.
Professor Jochen Hörisch, Literatur- und Medienwissenschaftler an der Universität Mannheim über Spitzenpaare in der Literatur. Vielen Dank. Einen Witz zu erzählen ist schon für einen einzelnen Menschen nicht immer die leichteste literarische Übung. Aber wenn ein Ehepaar einen Witz erzählt, dann kann durchaus ein Drama daraus werden, wie wir spätestens seit dem gleichnamigen Text von Kurt Tucholsky wissen. Hier kommt nun der zweite Teil und aus dem ersten Teil wissen Sie vielleicht noch, dass sich da ein Wanderer in den Bergen verirrt. Er bittet daraufhin bei einem alten Bauern und seiner jungen hübschen Frau um ein Nachtquartier. Die beiden haben aber nur ein einziges Bett. Und jetzt geht's weiter mit dem Witz.
Also, der Wanderer steht da nun in der Hütte, er trieft vor Regen und er möchte doch da schlafen. Und da sagt ihm der Bauer, er kann ja in dem Bett schlafen mit der Frau. Walter, du erzählst es ganz falsch. Dazwischen, zwischen ihm und der Frau. Also der Wanderer in der Mitte. Und meinetwegen in der Mitte, ist doch ganz egal. Das ist gar nicht egal. Der ganze Witz beruht ja darauf. Ich werde ihn mal erzählen. Also der Mann schläft, verstehen Sie, zwischen dem alten Bauer und seiner Frau. Und draußen gewittert es. Sie erzählt ihn ganz falsch. Es gewittert erst gar nicht. Sondern die schlafen friedlich ein. Plötzlich wacht der Bauer auf und sagt zu seiner Frau, Trude, geh mal ans Telefon, es klingelt. Also, das sagt er natürlich nicht. Der Bauer sagt zu seiner Frau, wer ist da? Wer ist am Telefon? Sag ihm, er soll später nochmal anrufen, ja? Nein. Ja, häng doch ab. Hat er ihm den Witz schon zu Ende erzählt? Nein, noch nicht? Na, erzähl doch. Da sagt der Bauer, ich muss mal raus nach den Ziegen sehen. Ich will mal sehen, ob die Stalltür auch gut zugeschlossen ist. Walter, entschuldige, wenn ich unterbreche, aber Paul sagt, nachher kann er nicht anrufen. Er ruft erst abends an. Gut, abends. Also, der Bauer geht raus und kaum ist er rausgegangen, da stupst die junge Frau ganz falsch, total falsch, doch nicht das erste Mal. Der Bauer geht nämlich dreimal raus. Das fand ich ja so furchtbar komisch. Lass mich mal. Also, der Bauer geht raus, nach der Ziege sehen und die Ziege ist da. Und er kommt wieder rein. Falsch. Er bleibt ganz lange draußen. Inzwischen sagt die junge Frau zu dem Wanderer, gar nichts, sagt sie. Der Bauer kommt rein. Erst kommt er nicht rein. Also, der Bauer kommt rein und wie er eine Weile schläft, da fährt er plötzlich aus dem Schlaf hoch und sagt, ich muss doch noch mal nach der Ziege sehen und geht wieder raus.
Ein Ehepaar erzählt einen Witz. Und wie beides ausgeht oder zumindest weitergeht, der Witz und die Erzählung nämlich, das heben wir uns für später auf. Sie hören den Tag in HR2 Kultur über zwei wie Pech und Schwafel, die Pärchenlüge in der Politik. Denn was die beiden Protagonisten bei Kurt Tucholsky versuchen und weiter versuchen werden, genau das versuchen auch die Doppelspitzen politischer Parteien. Nämlich zu zweit etwas zu tun, was schon für einen allein schwierig genug wäre. Aber seien wir mal nicht so defätistisch, wir wollen schließlich keine Paarkritiker aus Prinzip sein, denn die werden ja dauernd angefeindet, wie die Paarkritikerin Christiane Rösinger sagt, Sie erinnern sich. Also gehen wir mal ganz unbefangen an die Sache heran und lassen wir uns von unserem Politikredakteur Christoph Schelt von den Doppelspitzenerfahrungen berichten, die andere Parteien im Gegensatz zur SPD bereits gemacht haben.
Wie es gut läuft, ist aktuell zu besichtigen bei den Grünen. Denn deren Führungsduo Annalena und Robert Baerbock, ach nee, geheiratet haben die ja nicht, aber man könnte es manchmal meinen, denn bei Annalena Baerbock und Robert Habeck klappt das mit dem Miteinander ziemlich gut. Die Harmonie des Führungsduos gilt als ein Grund für den aktuellen Höhenflug der Grünen.
Wir wählen hier heute nicht nur die Frau an Roberts Seite, sondern die neue Bundesvorsitzende von Bündnis 90 Die Grünen.
Annalena, was für ein Auftritt. Vielleicht habe ich ja Glück. Und darf der Mann an deiner Seite sein.
Och, jetzt ist aber auch mal gut, ihr Turteltauben. Harmonie kann auch echt nerven. Andererseits, die Knatschpärchen sind ja auch irgendwie anstrengend. Zu besichtigen bei der Linksfraktion. Die war zwar 2005 kurzzeitig Vorreiter in Sachen Doppelspitze, doch dann führte sie Gregor Gysi alleine, der kleine, starke Mann der Linken. 2013 wollte Sarah Wagenknecht wieder ein Führungsduo.
Also ich fände es eigentlich normal, wenn man sich vor 3 Jahren schon entschieden hat, die letzte Fraktion ins Statut zu schreiben, dass man eine Doppelspitze möchte. dass man die irgendwann auch mal besetzt. Und deswegen wäre es eigentlich meines Erachtens jetzt an der Zeit gewesen.
Wagenknecht hatte zunächst keinen Erfolg.
Nur man muss natürlich auch sehen, dass hier schon auch teilweise mit ziemlichem Druck gearbeitet wird. Ich will natürlich auch nicht die Partei und die Fraktion direkt am Anfang in eine Zerreißprobe treiben.
Aber später kam die Doppelspitze dann doch. Und zwar radikal, wie es sich für die Linke gehört. Als doppelte Doppelspitze. In der Partei sind Katja Kipping und Bernd Rieksinger vorne, in der Bundestagsfraktion Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch. Gleich zweimal Mann-Frau, ganz links und ziemlich links, volle Power bei der Abdeckung innerhalb der Partei und in der Wählerschaft. Allerdings geht Promiskuität zu viert auch im richtigen Leben selten gut.
Dabei geht es uns aber nicht darum, irgendwie Zuckerguss über reale Konflikte zu schieben.
Nein, von Zuckerguss kann wirklich keine Rede sein. Die Linken-Quadriga ist eher dafür bekannt, sich herzlich zu fetzen. Vor allem, wenn einer aus dem einen Duo im Revier der anderen wildert. Im Herbst 2017 kam dann die Zerreißprobe. Klausur der Fraktion, als Parteichef Rieksinger die Presse begrüßen will.
Ja, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen.
Bernd, das ist die Pressekonferenz der Fraktion. Also ich begrüße Sie auch ganz herzlich.
Auch die AfD praktiziert die doppelte Doppelspitze mit den Bundessprechern Meuthen und Gauland und den Fraktionschefs Weidel und wieder Gauland. Also auch nochmal in einer interessanten Variante. Ein Quartett aus drei Leuten. Die AfD setzt eben gerne Regeln außer Kraft, auch die der Mathematik. Der Pärchentrend in der Politik ist aber nicht aufzuhalten. Vielleicht sucht sich AKK ja auch noch einen Mann an ihrer Seite im Konrad-Adenauer-Haus. Friedrich Merz zum Beispiel oder Jens Spahn. Andererseits kann man in dieser Woche ja so seine Zweifel bekommen, ob Annegret Kramp-Karrenbauer überhaupt noch lange durchhält als CDU-Chefin. Und dann machen es Merz und Spahn. Ja, wer sagt denn eigentlich, dass Doppelspitzen immer aus Personen getrennten Geschlechts bestehen müssen? Diversität geht noch ganz anders. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. Aber halt! Eine Grenze scheint es dann doch noch zu geben. Christian Lindner. Dass der FDP-Chef an der Parteispitze eine andere Person neben sich dulden könnte, nein, das ist schwer vorstellbar.
Soweit unser Politikredakteur Christoph Schelt über Doppel- und Einsame-Spitzen. Dr. Astrid Schleyöck, Psychotherapeutin, Supervisorin, Coach und als solche unter anderem spezialisiert auf Doppelspitzen. Guten Abend.
Guten Abend.
Vielleicht würde ja ein selbstbewusster Mensch wie Christian Lindner sagen, eine Partei, die sich von einer Doppelspitze führen lässt, hat eben einfach keine Führungspersönlichkeit, die genügend Kompetenz und Charisma hat, um allein führen zu können. Wie ist das denn in Unternehmen? Kann da die Doppelspitze auch das Eingeständnis einer Schwäche sein, weil man die eine große Führungspersönlichkeit eben nicht gefunden hat?
Ja, häufig ist das tatsächlich so, ne? Eigentlich, also als Grundprinzip gilt ja eine Organisation, eine Führungskraft und die Doppelspitze ist eigentlich in der Wirtschaft eher die Ausnahme. Aber wir beobachten die natürlich auch immer häufiger. Und ganz häufig beobachten wir natürlich so die heimlichen Doppelspitzen. Das heißt also, einer ist formal die Führungskraft oder ein Nee und im Hintergrund ist dann eine zweite Person, die dann die Fäden zieht, eben doch noch ganz wichtig. Also das heißt, die Machtverteilung ruht dann doch auf zwei Schultern. Aber formal oder offiziell ist dann eigentlich die eine richtige Führungskraft die zentrale.
Eine Doppelspitze hat es ja, das ist jedenfalls das Beispiel, was mir sofort eingefallen ist, bei der Deutschen Bank gegeben. Ganz eingestanden als Doppelspitze ausdrücklich. Welchen Sinn kann so etwas haben?
Ja, ich meine, da ist natürlich schon auch die Illusion, das ist ja oft eine Illusion, da ist die Illusion, dass man stabiler ist zu zweit, da ist die Illusion dann auch häufig die, dass man sich ergänzt, ganz wunderbar ergänzt mit unterschiedlichen Kompetenzen und so, aber de facto schiebt sich im Laufe des Bestehens der Doppelspitze im Grunde immer eine Person in den Vordergrund und die zweite ist dann eher enttäuscht und verärgert und so weiter.
Kann das dann auch ein Mittel sein, noch eine Auslese zu treffen, wenn man jetzt zwei Kandidaten hat und noch nicht so ganz genau weiß, wen nimmt man jetzt von beiden, dann setzt man sie mal beide ein und dann guckt man, wer sich dann am Ende automatisch durchsetzt.
Ja, naja, das ist natürlich gemein, ne? Also das gibt es natürlich auch, das gibt es tatsächlich, dass zum Beispiel in Familienbetrieben der Vater dann zu zwei Söhnen sagt, so jetzt zeigt dann, was er könnt und gibt dann nachher zum Schluss demjenigen da die Hauptaufgabe oder die Hauptkompetenz, der sich da wirklich deutlicher durchsetzen kann. Aber das sind natürlich ganz brutale Geschichten, ne?
Wenn man sich was bei gedacht hat in einem Unternehmen mit der Einsetzung einer Doppelspitze und wenn das gelingen soll, wie sollte so eine Führung in Doppelspitze dann angelegt sein? Macht man da am besten verschiedene getrennte Aufgabenbereiche oder wie?
Ja, genau. Also es gibt, ehrlich gesagt, ich habe immer geguckt, wo gibt es denn erfolgreiche Doppelspitzen? Die gibt es tatsächlich. Also eine Firma, die nenne ich jetzt nicht namentlich, gibt es wirklich. Da sind zwei Familien, die gemeinsam eine wirklich total erfolgreiche Firma gekauft haben und auch führen. Und ich habe mich gefragt, was ist denn das Besondere? Und da stellt sich raus, die haben ganz getrennte Aufgaben, die Männer, das sind Männer im Vordergrund, die ganz getrennte Aufgaben haben, und die Familien kennen sich überhaupt nicht. Das heißt, es gibt überhaupt keine Verbindungen zwischen den Familien. Also die Männer arbeiten ganz formal und sachlich miteinander und haben also unterschiedliche Aufgaben. Der eine ist eher fürs Technische zuständig und der andere fürs Wirtschaftliche. Das findet man relativ häufig. Und das geht auch ziemlich gut Hand in Hand. Und wie gesagt, es gibt keine emotionalen Verstrickungen zwischen den Familien da. Und das geht über Jahre, das geht lange Zeit.
Eine Doppelspitze soll ja nicht nur im Innenverhältnis funktionieren, sondern auch eine Wirkung nach außen entfalten. Und da wäre ja durchaus eine Rollenverteilung vorstellbar. Ich denke da zum Beispiel an das Modell Good Cop, Bad Cop. In der Politik gibt es das wahrscheinlich eher selten, da will keiner der Bad Cop sein als Politiker. Aber wie ist das in Unternehmen?
Also da haben Sie recht. Also es ist in der Tat wirklich verblüffend, wenn eine Doppelspitze funktioniert, weil meistens wird durch die Außenwirkung, da gibt es dann Anhänger vom einen, die den hochjubeln und das macht den anderen, das frustriert den anderen und der fühlt sich abgehängt. Ja, also da gibt es ganz irrwitzige Konstellationen, zum Beispiel von zwei Theologen, Mann, Frau zum Beispiel, die gemeinsam eine Pfarrei, evangelische Theologen führen und die Frau, die schon lange bekannt ist in der Pfarrei, die wird immer angesprochen und der Mann nie. Und zum Schluss ist der so frustriert, dass er die Ehe auflöst. Ja, also das sind Doppelspitzen, die dann, wo die Gemeindemitglieder dann sich dermaßen stark zu der Frau orientiert haben, dass der Mann sich abgehängt fühlt und dann bricht die Doppelspitze. Und das haben wir auch in der Politik natürlich, dass einer dann eben stärker bejubelt wird oder ein Nee und der andere weniger. Nicht? Also jetzt zum Beispiel auch in der SPD ist zu befürchten, dass einer von den beiden oder eine populärer ist als der andere und dann führt es doch dazu, dass der andere sich abgehängt fühlt und frustriert, dann langsam so immer mehr blockiert und so. Ne?
Die Doppelspitzen in den Parteien sind ja Mann-Frau-Doppelspitzen durchweg. Ja. Ist das denn etwas, was in Unternehmen funktioniert oder ist die Unternehmenslandschaft doch immer noch so konservativ, dass so ein Modell man gar nicht erst probiert?
Doch, das gibt es schon auch. Also in Familienbetrieben gibt es das auch. Da kann ich mich an ein Autohaus erinnern, wo also die Eltern Sohn und Tochter das Autohaus übergeben haben. Der Sohn war zuständig eben für die Werkstatt und die Tochter fürs Wirtschaftliche. Das hat ganz gut funktioniert so über die Jahre. Aber auch da gab es dann langsam Friktionen zwischen den Familien. Also die Überzeugungen der Frau von dem Mann waren völlig andere. Die war die Hausfrau und fand es wunderbar und hat immer geprotzt damit, wie sehr sie sich um die Kinder kümmert. Und die andere war eben eine berufstätige Frau. Ne? Also da gab es dann auch ideologische Ärgernisse dazwischen. Nicht? Also sowas. Aber es gibt es natürlich schon und das war auch über Strecken wirklich erfolgreich. Und denen, die habe ich dann beraten, zufällig. Und denen habe ich dann geraten, also sollen bitte auch die Familien da mal trennen und einfach nur das Sachliche da. Aber für die Geschwister war es gar nicht einfach, dass sie das Familiäre dann außen vor ließen, ne?
Dr. Astrid Schreiberg, Psychotherapeutin, Supervisorin, Coach, unter anderem spezialisiert auf Doppelspitzen. Vielen Dank. Sie hören den Tag in HR2 Kultur, einen Tag über Doppelspitzen, nicht nur in Unternehmen, wie gerade erörtert, sondern gerade auch in politischen Parteien. Zwei wie Pech und Schwafel, die Pärchenlüge in der Politik, so haben wir diesen Tag genannt. Und jetzt kommen wir nochmal zu Kurt Tucholsky zurück und zu jenem Pärchen, das sich daran abarbeitet, eine Spitzenleistung der besonderen Art zu vollbringen. Ein Ehepaar erzählt einen Witz, heißt die Geschichte, und von dem Witz wissen wir bislang so viel. Ein verirrter Wanderer hat bei einem Bauernpaar um ein Nachtquartier gebeten. Mit Erfolg. Er darf sich nämlich in das einzige Bett des Bauernhauses legen, zwischen den Bauern und seine junge Frau. Mitten in der Nacht sagt nun der Bauer, ich muss mal raus nach der Ziege sehen. Und dann kommt er wieder rein oder geht wieder raus oder wie?
Du hast ja ganz vergessen zu erzählen, dass der Wanderer furchtbaren Hunger hat. Oh ja, der Wanderer hat vorher beim Abendbrot gesagt, er hat so furchtbaren Hunger. Und da haben die gesagt, ein bisschen Käse wäre noch da und Milch. Und es wäre auch noch etwas Fleischkonserve da. Aber die könnten sie ihm nicht geben, weil die eben bis zum nächsten Markttag reichen muss. Und dann sind sie zu Bett gegangen. Und wie nun der Bauer draußen ist, da stupst die Frau den Wanderer in die Seite und sagt, na, Walter, das ist doch falsch. Sie sagt doch nicht, na. Natürlich sagt sie, na. Was soll sie denn sagen? Sie sagt, jetzt wäre so eine Gelegenheit. Sie sagt im Gegenteil, na. Du verdirbst aber wirklich jeden Witz, Walter. Das ist großartig. Ich verderbe jeden Witz. Du verdirbst jeden Witz. Da sagt die Frau, jetzt lass mich mal den Witz erzählen. Du verkorkst ja die Pointe. Also, jetzt mach mich nicht böse, Tude. Wenn ich einen Witz anfange, will ich ihn auch zu Ende erzählen. Du hast ihn ja gar nicht angefangen. Ich habe ihn angefangen. Das ist ganz egal. Jedenfalls will ich die Geschichte zu Ende erzählen. Denn du kannst keine Geschichten erzählen. Wenigstens nicht richtig. Und ich erzähle eben meine Geschichten nach meiner Art und nicht nach deiner. Und wenn es dir nicht passt, dann musst du eben nicht zuhören. Ich will auch gar nicht zuhören. Ich will sie zu Ende erzählen. Wie du vielleicht glaubst, dass es ein Genuss ist, dir zuzuhören. Tode! Nun sagen Sie, Herr Panther, ist das auszuhalten? Und so nervös ist er schon die ganze Woche. Ich habe... Du bist... Deine Unbeherrschtheit. Gleich wird sie sagen, Komplexe. Deine Mutter nennt das einfach schlechte Erziehung. Meine Kinderstube. Wer hat denn die Sache beim Anwalt rückgängig gemacht? Wer denn? Ich vielleicht? Du! Du hast gebeten, dass die Scheidung nicht... Lüge! Bumm. Türgeknall rechts. Bumm. Türgeknall links. Jetzt sitze ich da mit dem halben Witz. Was hat der Mann zu der jungen Bauersfrau gesagt?
Tja, Kurt Tucholsky behält die Pointe dieses Witzes leider für sich und so haben nicht nur die beiden Eheleute, sondern auch wir uns so heillos in den Windungen dieses Witzes verirrt, wie der junge Wandersmann in den Bergen. Und da kann man nur sagen, das war Doppelspitze. Auch auf Bergen kann es übrigens Doppelspitzen geben, das wären dann zwei Spitzen auf ein und demselben Berg. Aber eine Doppelspitze auf dem Kilimanjaro zu entdecken, dazu bedarf es schon eines Mannes wie Sir George Head, alias John Cleese, in dem Sketch Kilimanjaro-Expedition. Ein Sketch der britischen Komikertruppe Monty Python. John Cleese empfängt Eric Idle in seinem Büro und offenbar schielt er so heftig, dass er im Raum und auf den Landkarten an der Wand alles doppelt sieht, was dann auch sein Weltbild stark beeinflusst.
Der Nächste bitte. Einer nach dem anderen, wenn ich bitten darf.
Ich bin der Einzige, Sir.
Ach, was Sie nicht sagen. Sie wollen also an meiner hochalpinen Expedition teilnehmen, nicht wahr?
Ja, das würde ich außerordentlich gern, Sir.
Na, wundervoll. Also, jetzt hören Sie mal gut zu. Ich leite die Expedition und wir werden beide Gipfel des Mount Kilimanjaro besteigen.
Ich dachte, der hätte nur einen Gipfel, Sir.
So, na ja, da würden wir ein bisschen Zeit sparen. Wie, was? Sehr gut, ja. Das Ziel der diesjährigen Expedition ist es, nach Spuren der Expedition vom letzten Jahr zu suchen.
Die Expedition vom letzten Jahr?
Die hat einer meiner beiden Brüder geleitet. Sie beabsichtigten, eine Brücke zwischen beiden Gipfeln zu bauen. War meine Idee, bedauerlicherweise. Ich sollte Ihnen jetzt vielleicht sagen, dass ich schon beinahe alle Teilnehmer zusammen habe für meine Expedition. Was für besondere Fähigkeiten haben Sie denn vorzuweisen?
Nun ja, Sir.
Ja, ja, sprechen Sie zuerst.
Hier ist außer mir niemand, Sir.
Ich habe ja Sie gar nicht gemeint. Fahren Sie fort.
Nun, Sir, ich bin ein gut ausgebildeter Bergsteiger.
Bergsteiger? Sie werden mir sehr nützlich sein. Ihr könnt beide mitmachen. Gratuliere.
Sind Sie tatsächlich der Leiter dieser Expedition, Sir?
Jawohl, ja. Wir führen diese Expedition nach Afrika.
Und welche Route werden Sie vermutlich benutzen, Sir?
Hervorragende Frage. Die Abfahrt wird an einem der beiden 22. Januar erfolgen. Und wir nehmen dann die folgenden Routen. Von den Manchesters zu den Oxfords und nehmen die M1 durch die beiden Londons zu den Pearlies, dann den 2A25 von den Pearlies zu den Dovers. Dann von den Afrikas zu den Nairobis, wo wir dann von den South Roads 12 Meilen von den Nairobis weg und fragen uns durch.
Spricht jemand Swahili, Sir?
Ja, ich glaube, dort unten sprechen es die meisten Leute.
Auf jeden Fall spricht John Cleese in der Rolle eines Expeditionsleiters zum Kilimanjaro so gut wie immer im Plural, weil er alles doppelt sieht und damit auch jede Spitze als Doppelspitze. Tatsächlich zu zweit unterwegs in den Bergen sind die Brüder Thomas und Alexander Huber, bekannt unter dem Spitznamen die Huber-Buam. Sie klettern regelmäßig im Doppelpack auf die Bergspitzen dieser Welt und so gehören auch sie zu diesem Tag in HR2-Kultur, in dessen Verlauf wir uns mit Doppelspitzen und zwar nicht nur in der Politik beschäftigen. Mit dem Älteren der beiden Huber-Buam, mit dem Bergsteiger und Bergführer Thomas Huber, bin ich jetzt verbunden. Guten Abend.
Servus, grüß euch.
Ist es für Bergsteiger eigentlich besser, zu zweit aufzubrechen als allein?
Es ist immer gut, wenn man zusammen aufbricht, weil man als Team einfach stärker ist und man kann sich auf sich verlassen. Und wenn irgendwas mal passiert am Berg und es kann sehr schnell was passieren, dann hat man sofort den Partner an der Hand, der dich wieder in die Sicherheit bringt. Und dadurch ist Bergsteigen im Team eigentlich unumgänglich.
Wann passen denn unter welchen Voraussetzungen zwei Menschen als Bergsteiger besonders gut zusammen?
Also man braucht ein unglaubliches Vertrauen zu dem einen und man muss auch Verantwortung tragen. Und ich muss sagen, wir beide, Alexander und ich, wir sind aufgewachsen als kleine Buben. Der Vater hat uns mitgenommen in die Berge und wir waren schon sehr früh eine Seilschaft. Und ich kenne meinen Bruder in- und auswendig und da wir die gleiche Leidenschaft in uns tragen, haben wir uns dann gegenseitig nach oben gepusht. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, manchmal war ein bisschen so ein kleiner Konkurrenzkampf in uns auch, der uns aber geholfen hat, niemals irgendwie so zu sagen, ja, wir sind schon gut und wir können es, sondern der Bruder hat einen dann immer wieder weiter gepusht, den nächsten Schritt zu tun und den nächsten Schritt zu gehen. Und so haben wir uns gegenseitig wirklich so gut gemacht, wie wir heute dastehen.
Bei allen Gemeinsamkeiten, von denen Sie gerade geredet haben, zwischen Ihnen und Ihrem Bruder, haben sich auch unterschiedliche Stärken und Schwächen?
Ja, da gibt es natürlich Dinge, wo man sagt, der Alexander, der hat unglaubliche Sachen im Alleingang gemacht, wo er auf meine Partnerschaft verzichtet hatte. Alleingang heißt, ohne Seil, ohne Gurt unterwegs zu sein. Und da braucht man unglaubliches Vertrauen zu sich selber. Aber ich hatte auch das Vertrauen, dass mein Bruder eben alles richtig machen konnte. Und ich bin momentan sehr viel in den hohen Bergen unterwegs, wo auch Alexander gesagt hat, naja, das taugt ihm jetzt gerade im Moment nicht so und er lässt mich auch ziehen. Und in diesem gegenseitigen Vertrauen, wo jeder auch seinen eigenen Weg gehen kann, sind wir aber dennoch ein großes Team, wo ich auch, wenn ich Fragen an ihn habe, per Satellitentelefon immer wieder auf ihn zurückgreifen kann und ich von ihm meistens immer die richtige Antwort bekomme, um die richtige Entscheidung zu setzen. Weil die richtige Entscheidung an Bergen wie an einen 7000er zu setzen, das ist essentiell, wichtig, überlebensnotwendig.
Wenn Sie und Ihr Bruder gemeinsam unterwegs sind als Bergsteiger, gibt es dann eine eingespielte und vielleicht immer wiederkehrende Arbeitsteilung, zum Beispiel wer vorne geht und wer hinten?
Er geht immer, derjenige geht nach vorne, der sich gerade gut fühlt und wir haben am Berg keine Eitelkeiten. Also am Berg ist man wirklich als Team unglaublich gleich aufgestellt und man spürt eigentlich, wie sich der andere fühlt. Und das Schöne ist es, am Berg ist nichts beschönt. Wenn man wieder zurück ist in der Zivilisation, kann man ja sagen, ja, ich fühle mich super, ich bin stark, ich bin gut. Am Berg kann man nichts sagen, sondern man sieht es eins zu eins. Und das ist das Pure am Bergsteigen. Da kann man nichts verstecken oder man kann sich hinter nichts verstecken, sondern das, was du tust, jeder Schritt ist klar definiert und nur so stark wie das Team ist, so groß kann der Erfolg sein am Ende.
Wir schauen heute auf männlich-weibliche Duos. Würden Sie auch gemeinsam mit einer Frau in die Berge gehen?
Ich bin des Öfteren mit Frauen im Yosemite Valley unterwegs gewesen. Man trifft sich, aber gemeinsam mit einer Frau würde ich nicht gehen, aus Respekt meiner Familie gegenüber. Und es gibt dann zum Beispiel so Geschichten, die ich schon öfters beobachtet habe, wenn man zum Beispiel zu viert unterwegs ist auf einer Expedition, 2 Monate, und es wäre zum Beispiel eine Person, ist Frau unterwegs, und da würde vielleicht eine Situation entstehen, die man dann irgendwann sagt, okay, das muss nicht unbedingt sein. Da entstehen dann Probleme, die man vielleicht nicht mehr so im Griff hat. Und aufgrund dessen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich lieber alleine unterwegs. Und zwar mit meinem Bruder oder mit meinen Freunden.
Sie haben eben den Teamgedanken so beschworen. Ist aber vielleicht ein Duo, das nicht funktionieren würde, schlimmer, gefährlicher, als wenn man allein unterwegs ist?
Ich muss sagen, ein Duo, das nicht funktioniert, das spürt man sehr schnell und da muss man ziemlich schnell die Handbremse ziehen und die Expedition beenden. Und ich habe aus Teamgründen schon die ein oder andere Expedition im Vorfeld beendet und ich glaube, das Wichtigste einer Expedition ist nicht nur das Wetter, die Bedingungen, sondern es ist wirklich die Gemeinschaft. Und nur wenn die Gemeinschaft wirklich funktioniert, wenn jeder seinen Teil weiß, was er zu tun hat, dann kann die Expedition oder das Bergsteigen einen Erfolg bringen.
Thomas Huber, Bergsteiger und Bergführer, der im Doppelpack mit seinem Bruder Alexander schon die Spitzen vieler Berge bestiegen hat. Vielen Dank. Noch vor dem Ende dieses Tages in HR2 Kultur gilt es aber auf jeden Fall noch ein Duo zu würdigen, das unter den Doppeln dieser Welt allemal einen Spitzenplatz verdient. Das findet gerade auch mein Kollege Thorsten Schweinhardt.
Sie sind das Traumpaar der Sesamstraße. Der kleine, orangene Quatschkopf Ernie.
Na, wie geht's dir, Quietscheentchen? Das freut mich aber.
Und sein großer gelber Freund Bert.
Oh, Ernie, was ist, was soll das?
Seit 50 Jahren wohnen die beiden schon zusammen und sind immer noch glücklich.
Ich würde vor Glück am liebsten singen und singen.
Tu mir einen Gefallen.
Ja, welchen?
Lass es.
Von Ernie und Bert kann man lernen, wie auch in einer Langzeitbeziehung Zufriedenheit und Harmonie nicht verloren gehen. Die Basis dafür ist gegenseitiger Respekt und ein höflicher Umgangston.
Würde es dir was ausmachen, noch einen Augenblick vor der Tür zu warten, Bert?
Was denn hier draußen?
Vielen Dank, Bert.
Genauso wichtig ist auch gegenseitige Empathie. Wenn man so lange zusammenlebt, bekommt man schließlich auch ohne viele Worte mit, wie es dem anderen geht.
Aha, darf ich aus deinem gequälten schließen, dass du dich heute nicht besonders glücklich fühlst?
Stimmt genau, ich fühle mich scheußlich.
Immer offen über Gefühle sprechen, dann klappt's auch mit dem Zusammenleben. Selbst wenn man so grundverschieden ist wie Ernie und Bert, das geht schon bei den Hobbys los. Ernie liebt Luftballons und spielt Schlagzeug. Bert sammelt Büroklammern und seine Lieblingsbücher handeln von Haferbrei. Auch vom Wesen her könnten die beiden nicht unterschiedlicher sein. Altklug erwachsene Spießigkeit trifft auf unbeschwert kindliche Frechheit. Ernie ist manchmal sehr naiv, aber meistens trickst er gerade mit seiner Pfiffigkeit seinen Kumpel Bert aus, wenn es beispielsweise darum geht, wie man sich eine Banane teilt.
Ich kriege den inneren Teil der Banane und du die Schale. Ist das nicht gerecht?
Das haut Bert glatt um und Ernie hat mal wieder Grund für sein kehliges Lachen. Zugegeben, der Biorhythmus der beiden ergänzt sich nicht immer perfekt. Das wird spätestens abends klar, wenn Ernie mal wieder klagt.
Weißt du, Bert, ich kann nicht einschlafen.
Bisher war das aber noch kein Grund, über getrennte Schlafzimmer nachzudenken. Ernie und Bert wohnen, schlafen und baden zusammen. Deshalb gab es immer wieder Spekulationen, wie eng das Verhältnis der beiden Puppen eigentlich genau sei. Eine homosexuelle Beziehung zwischen Ernie und Bert wurde von den Machern der Sesamstraße aber dementiert. Naja, und ob da jetzt mehr ist zwischen den beiden, geht uns ja eigentlich auch nichts an. Hauptsache, Ernie und Bert bleiben noch lange ein harmonisches Paar.
Gute Nacht, Ernie.
Gute Nacht, Bert. Und träum was Schönes, Bert.
Das war der Tag in HR2 Kultur. Ein Tag über den Traum der SPD von einer Doppelspitze und vom Risiko eines bösen Erwachens. Deshalb hieß dieser Tag zwei wie Pech und Schwafel, die Pärchenlüge in der Politik. Nachzuhören in der ARD Audiothek und als Podcast auf hr2.de. Ich heiße Oliver Glab und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend, allein oder auch zu zweit.